Der kurzfristige Retail-Trader ist normalerweise der Verlierer in dem Spiel. Und so wird es dann im Regelfall auch sein. Damit meine ich weit sicherlich über 90%. Wer kurzfristig schnell reich werden will und dann auch noch regelmäßig, das wird am Ende nicht gelingen. Gerade diese Regelmäßigkeit ist auch einfach ein großer Unsinn. Die Märkte gehen in Zyklen, das ist wie so eine Sinuskurve. Und wenn die Märkte runtergehen, dann kann man das auch nicht vorahnen, bevor es die Profis ist. Man kann als Kleinanleger natürlich mehr Geld verdienen mit dem gleichen Wissen wie ein Großanleger, weil der Kleinanleger kann natürlich in kleinere Positionen reingehen.
Ich freue mich riesig, heute wieder mit Gerd Lütjen sprechen zu dürfen. Er ist erfolgreicher Fondsmanager und verwaltet Kapital im dreistelligen Millionenbereich. In unserer ersten Episode hat er uns einen Einblick in seine Trading-Strategien und seine Arbeit gegeben. Daraufhin haben uns etliche spannende Zuschauerfragen von euch erreicht, auf welche Gerd in dieser Episode eingehen wird. Hallo Gerd, vielen Dank, dass du wieder bei uns zu Gast bist. Du bist Fondsmanager, du verwaltest Vermögen in dreistelliger Millionenhöhe. Also wir reden hier von mehr als 100 Millionen Dollar, welche bei dir an der Management sind. Du hast ein Portfolio aus ungefähr 80 Strategien, welche du tradest. Und wir haben unsere Zuschauer gebeten, nachdem die letzte Episode so unfassbar gut ankam, dir einmal ein paar Fragen zu stellen. Deshalb haben wir heute ein ganzes Portfolio an Fragen dabei, die von unseren Zuschauern kamen, weil wir haben nicht alle Tage das Privileg, hier einen waschechten Fondsmanager sitzen zu haben. Deshalb haben wir eine ganze Menge Fragen mitgebracht und ich beginne einmal mit der allerersten, damit du auch alle neuen Zuschauer hier abholen kannst. Wie tradest du eigentlich?
Also ob ich es in dem klassischen Sinne Trading nennen kann, weiß ich gar nicht, sondern für mich ist es eher ein Investmentansätze, die ich verfolge. Zum einen im großen Fonds, da wo das viele Geld ist, da ist es eher ein diskretionärer Ansatz. Das heißt, ich suche wirklich ganz klassisch gute Aktien. Wir lesen Geschäftsberichte. Wir gucken uns nach den Kennzahlen an. Dieser Fonds ist mehr value-orientiert. Das heißt, sind sehr viele Fundamentaldaten. Es geht also um echte Umsätze, um die Qualität des Managements allerdings auch. Es geht weniger um Sentiment. Es wird auch mal etwas gekauft, was im Moment gerade nicht so gut läuft, weil es vielleicht die nächsten 10-12 Jahre gut läuft. Da ist die Perspektive auch auf Dekaden ausgelegt. Und man muss sich das richtig vorstellen, weil wir investieren, um eine Aktie mehr als 10 Jahre zu halten. Und das ist also ein sehr fundamentaler Ansatz, ganz klassisches Research. Und in dem Hedgefonds-Bereich, da ist es ganz anders. Da sind es Quantstrategien, die wir verfolgen. Quantstrategien, das heißt also, es sind wirklich mathematisch-statistisch hinterlegte Strategien, wo wir sagen, okay, aufgrund einer bestimmten Kausalkette oder eben aufgrund einer bestimmten Empirie, also aufgrund von Erfahrung, kommen bestimmte Muster besonders häufig vor. Und dann sagen wir eben, okay, über Ostern steigt Gold zum Beispiel statistisch etwas stärker als sonst und dann handeln wir diese Anomalie.
Ich muss tatsächlich sagen, alle der Fragen sind auf die Hedgefonds-Seite ausgelegt, also alle hatten mehr Interesse an dem Hedgefonds, weil dort sind das ja kurzfristigere Strategien. Ja. Das ist das, was die meisten Leute hier machen. Die wollen jetzt nicht über die nächsten Dekaden planen, sondern die Strategien, die du in dem Hedgefonds handelst, da gehen die Strategien von einem Tag bis ein paar Tage, richtig? Das heißt, du hast ein relativ hohes Handelsvolumen, was die Anzahl der Trades angeht.
Das Handelsvolumen ist sehr hoch, ja.
Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir direkt mit der ersten Frage. Alle, die ein bisschen mehr über Gerd erfahren wollen, können sich gerne die erste Episode anschauen. Die erste Frage bezieht sich auf die Zukunft des Tradings. Hat das semi-professionelle Trading in Zeiten von KI und Algos aus Ihrer Sicht noch Zukunft? Wird man als kleiner privater Trader mit begrenzten Möglichkeiten auf Dauer noch Nischen finden, in denen man bestehen kann? Hier die letzte Frage aus dieser einen Frage. Oder beginnt möglicherweise eine Renaissance eher des intuitiven Tradings, da sämtliche große Marktteilnehmer KI-gesteuert dasselbe machen? Fangen wir mal ganz vorne an. Also hat das semi-professionelle Trading in Zeiten von KI überhaupt noch eine Zukunft?
Ja, ganz sicherlich. Außerdem können auch Kleinanleger natürlich KI hochprofessionell einsetzen. Das sieht man regelmäßig und auch jeden Tag, wie viel besser sogar die Kleinanleger sind. Ich komme mit einem kleinen Fonds natürlich auch viel weiter. Ich würde auch behaupten, wenn mein Fonds 10-mal so groß wäre, wäre die Performance mit Sicherheit geringer. Und wenn er kleiner wäre, wäre sie auch deutlich höher. Ich denke mir mal, mit der KI, die man heute einsetzt, kann man auf jeden Fall in bestimmten Marktsegmenten sehr erfolgreich handeln, weil die großen Adressen können bestimmte Einzelaktienpositionen gar nicht aufnehmen, weil die Spreads, also die Bid-Ask-Unterschiede, sind viel zu groß. Und du kommst gar nicht rein in bestimmte Positionen. Das ist schon beim Russell 2000 so, dass du viele, viele, vielleicht sogar die Mehrheit der Positionen mit größerem Volumen gar nicht kaufen kannst. Und in Frontier-Märkten, wie zum Beispiel diesem hier in Dubai oder so, da sieht es genauso aus. Da kannst du mit größerem Volumina gar nicht so einfach einsteigen. Also da haben die kleineren sogar einen Vorteil.
Das heißt, die Nischen bleiben eigentlich bestehen. Die gehen dann nicht verloren durch die KI. Und man kann die Chance KI als Kleinanleger auch erst recht für sich nutzen?
Ich glaube sogar, dass die Vorteile in bestimmten Bereichen größer sind. Sicherlich nicht im Sekundenhandel, sicherlich nicht in den Minutencharts. Da werden es die Algos vollständig übernehmen. Schon heute ist es so, wenn wir handeln, handeln wir, glaube ich, zu über 86% mit irgendwelchen Algos in Wirklichkeit, weil die Liquidität zur Verfügung stellen.
Und was sagst du zu der Frage, dass möglicherweise die Renaissance des intuitiven Tradings beginnt, weil ja die großen Marktteilnehmer eventuell alle auf KI umstellen und plötzlich dasselbe machen?
Na, da glaube ich jetzt leider nicht so sehr dran, weil das intuitive Handeln, das ist ja mehr dieses Emotionsgetriebene und das wird sicherlich zurückgedrängt werden. Also das werden wohl die Verlierer auf der Straße des Erfolges sein.
Okay, kommen wir zur nächsten Frage, die ist etwas umfangreicher. Gerd, du hast im ersten Teil erwähnt, dass du illiquidere Rohstoffmärkte aufgrund deines Kapitals und der Meldepflicht meidest. Ich bewege mich als Landwirt und Agri-Commercial genau in dieser Nische und nutze den Vorteil, den die Großen dort liegen lassen. Ich trade die Diskrepanz zwischen Chartmustern und der knallharten physischen Realität, gestützt durch COT-Daten. Wenn ich mir anschaue, wie schnell der Markt aufwachen kann, bei dem Weizen durch Energiekosten oder der Schwarzmeerkonflikt, frage ich mich, glaubst du, dass diese Boots-on-the-Ground-Wissen gekoppelt mit Positionierungsdaten einen Edge darstellt, den selbst hochkapitalisierte Quantfonds nicht replizieren können, weil sie zu weit weg von der physischen Ware sind?
Das ist etwas, was du in der Praxis leider oder glücklicherweise immer wieder sehen kannst. Wer sozusagen in diesem Fall Boots on the Ground oder on the Earth ist ja besser als Ausdruck heutzutage, der hat mit Sicherheit einen großen Vorteil. Und diesen Edge, da kann ich der Person bloß gratulieren, den sollte er unbedingt auch ausnutzen. Die COT-Daten in Kombination mit der Wirklichkeit sozusagen und dem, was er schon vorher sehen kann, wie das Wetter wird, wie der Weizen sich entwickelt oder andere Soft-Commodities, das sind große Vorteile, die sollte man auch unbedingt immer ausnutzen. Genauso, wenn ich ein Minenspezialist bin, dann sehe ich einfach noch mehr als so ein Fondsmanager, der an seinem Schreibtisch sitzt. Wir dürfen zwar nicht unterschätzen, dass die großen Adressen durchaus auch Kontakte in die Märkte haben und sehr, sehr, sehr nah dran sind. Trotzdem gibt es immer wieder einzelne Vorteile in bestimmten Regionen, die man nehmen kann, gerade wenn es um das kleinere Kapital geht, was trotzdem groß sein kann, sozusagen, dann sind diese Vorteile enorm und da kann man mit Sicherheit sein gutes Auskommen finden.
Okay, also ist es...
Gratulation, Daumen hoch.
Sehr gut, dann ist das also ein valider Ansatz, wenn man selber in dem Bereich arbeitet und dann eben dort seine Informationen nutzt, die man dort hat.
Definitiv.
Okay. Wir haben jetzt drei Fragen, das sind alle etwas simpler. Erstmal, wie viele Leute arbeiten so im Fonds und wie sieht deine Arbeitswoche aus?
Okay, also arbeiten, das kann man so einzeln gar nicht so klar beschreiben, weil unser Ansatz ist ja, wir arbeiten mit vielen guten Freunden zusammen, wo viele ihr eigenes Kapital haben, aber Kapital alleine reicht natürlich nicht, um zusammenzuarbeiten und auch ein sehr spezielles Wissen. Also ich zum Beispiel, und Johnny kommt regelmäßig bei uns vorbei, du kennst ihn ja und heute war er auch da. Und das ist eben halt dann ein Ansatz, wo man sich gegenseitig hilft. Und von diesen Freunden haben wir sehr viele. Und die Gruppe ist auch, kann sehr tief in die Märkte hineingehen, weil das Wissen auch wirklich hochgradig spezialisiert ist. Wie sieht mein Arbeitstag aus? Ganz normal hier in Dubai kann ich ja immer spät aufstehen, also morgens Sport, Jacuzzi, ein bisschen auf die Sonnenliege gehen dann um 9 Uhr Dubai-Zeit, Entschuldigung mal, um 9 Uhr Dubai-Zeit fange ich an, mich an den Schreibtisch zu setzen. Um 11 Uhr öffnen die Märkte in Europa. Das heißt, vorher sind schon ein, zwei Personen dann da. Dann wird ein bisschen der Tag vorbereitet, ganz bequem. Wir trinken Kaffee, wir diskutieren den letzten Tag, was war gut, was haben die Märkte gemacht.
Politische Lage.
Die politische Lage, gerade jetzt in Zeit von Kriegen. Auch wenn man keine Kriege mag, kann man mit ihnen trotzdem sehr viel Geld verdienen. Und das sollte man dann auch tun. Und dann kurz nachdem der Markt geöffnet hat, haben wir ein Morning Meeting. Dann werden international verschiedene Kollegen zusammengeschaltet, telefonisch. Wir haben eine Art Konferenz, die aber sehr strukturiert vorgeht. Da werden alle Assetklassen besprochen. Und dann gibt es die Signale vom Computer, welche besonderen Signale unsere Strategien bringen. Dazu noch ein Hinweis: Ja, wir haben um die 80 Strategien, aber leider verwenden wir davon nur 60. Und von den 60 sind einige Strategien, das weiß man leider auch erst immer nachher, gar nicht mehr rentabel. Das muss man dazu sagen. Und am Ende leben wir dann vielleicht von den Top 20 Strategien und die anderen 20 sind dann noch, bringen ein bisschen was. Und dann die letzten 20, die vernichten wahrscheinlich sogar einen Teil unseres Kapitals. Aber das gehört zum Spiel und solange die Mehrheit der Strategien gut ist, ist das natürlich sehr sinnvoll.
Wir haben auch gleich ein paar Strategiefragen, aber kurze Frage, willst du vielleicht von dem Öltrade erzählen, dass die Leute mal eine Idee dazu haben?
Okay, das haben wir jetzt letzte Woche, glaube ich, diskutiert, da haben wir mehrere Sachen diskutiert. Es ist ja so, dass eine bestimmte Ölsorte, gerade jetzt ist nicht die CL, sondern es ist die BZ-Sorte, die in dieser Gegend hier mehr gefördert wird. Und wir haben natürlich einige Vermutungen gehabt zu diesem Krieg. Und wenn man die Verhandlungstechniken der Parteien sich anschaut, dann benutzen die eine Technik, die sich immer auf eine Eskalation hinzubewegt. Und wenn man weiß, dass die Märkte normalerweise immer überreagieren, im Positiven wie im Negativen, dann konnte man erahnen, dass es zu einer Eskalation kommen würde diese Woche. Und in irgendeiner Art und Weise. Neue Angriffe oder eben, wie es jetzt in der Realität war, der Abbruch der Verhandlungen. Deswegen sind wir dann schon vorher in Öl hineingegangen, weil wir gesagt haben, es wird eine Eskalation auf jeden Fall geben. Das hat sich auch bewahrheitet. Also es ist jetzt mal keine Strategie, die wir auf der Mathematik, wie sonst unsere Strategien laufen, oder Statistik genommen haben.
Frage dazu, weil wenn du sagst, wir sehen ja, dass die immer auf Eskalationsstufe gehen, dann könnte man es ja vielleicht irgendwie noch mathematisch damit begründen, dass wir sagen, okay, es ist eine Wahrscheinlichkeit, weil es in der Vergangenheit immer so gewesen ist.
So kann man sagen, ja.
Kann man es halbwegs mathematisch begründen.
Ja, gut, aber weil wir wissen ja, wie bestimmte Personen verhandeln und wie normalerweise auch Verhandlungen in Kriegszeiten laufen. Und das kann man wirklich immer empfehlen, sich historische Daten anzuschauen. Man findet immer bei Kriegen, die mit Rohstoffen in Verbindung sind, wissen wir immer, dass der Ölpreis steigt eine bestimmte Zeit lang. Die ersten Tage sind ein ganz sicherer Trade. Aber jetzt dieser besondere Trade war tatsächlich so, dass wir im Grunde die Verhandlungsstrategien angeschaut haben, haben gewusst, es wird eskalieren. Und wenn es jetzt nicht eskaliert, das wussten wir ja nicht, das ist jetzt schon eskaliert, haben wir gesagt, kurz vorher werden auf jeden Fall beide Parteien eskalieren, damit sie vielleicht beim Verhandlungsergebnis was Besseres herausholen. Nun kam die Eskalation schon jetzt. Und wir konnten schon jetzt sozusagen, theoretisch hätten wir heute schon den Gewinn realisieren können, weil der Ölmarkt ist ja, glaube ich, um $5 gestiegen, der BZ, und das ist natürlich fast ein 6%iger Anstieg, ja.
Sehr nice. Wie erkennen Sie, ob ein Drawdown normal ist oder ob Ihr Edge gerade nicht mehr funktioniert?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es gab früher mal so einen Spruch, naja, der nächste Drawdown, der größte Drawdown liegt immer in der Zukunft. Das heißt also, wenn der alte Drawdown sozusagen übertroffen wird, dann muss man anfangen, vorsichtiger zu werden. Das heißt aber nicht, dass man eine Strategie nicht handelt. Da ist bestimmt eine ähnliche Frage, die damit immer in Verbindung steht. Wann hört man mit so einer Strategie auf? Man hört zum Beispiel auch auf, wenn jetzt über zum Beispiel einen Zeitraum von 3 Jahren, und das hält kaum ein Strategieentwickler durch, eine Strategie nicht funktioniert, erst dann fangen wir an, die Strategien abzuschalten. Das fällt mir emotional auch immer sehr schwer, aber man versucht natürlich, emotionale Entscheidungen zurückzudrängen in diesem Bereich, weil sich oft herausstellt, wenn man sich mal so ein Chartbild anguckt oder so eine Equity Curve von so einer langfristigen Quantstrategie, dann hast du immer mal Phasen von 2 bis 4 Jahren, wo eine Strategie nicht funktioniert und danach springt sie wieder an. Am besten ist natürlich, wenn man dann die Kausalketten dazu kennt, weil dann kann man es entsprechend der Kausalkette an- oder abschalten.
Die letzte Frage aus dem Blog ist, wie wichtig sind als Hedgefondsmanager Kontakte zu physischen Händlern? Das ist ja das, was die andere Person gerade schon meinte. Der hat da seine Boots on the ground, aber wir sagen Boots on the earth now. Deswegen, was sagst du dazu? Wie wichtig sind die Kontakte? Hast du solche Kontakte?
Ich habe teilweise solche Kontakte, aber nicht in allen Bereichen. Dazu sind wir viel zu breit diversifiziert. Wir sind ja kein Spezialfonds für bestimmte Bereiche. Wir handeln ja alles, was uns irgendwie vor die Flinte kommt und sagen, wo sich immer eine besondere statistische Chance ergibt, dann fangen wir an, es zu handeln, wenn wir denn die Instrumente dazu haben. Und ich habe das mehr oder minder zufällig. Ich kenne halt eine Professorin für künstliche Intelligenz. Ich kenne Leute, die bei den großen Firmen bei KI arbeiten oder gearbeitet haben, ohne dass die in Insider-Probleme kommen, haben die Informationen, die sie mir geben können. Und ja, ich nutze diese Informationen danach aus, wenn ich sie kriegen kann. Aber das sind mehr zufallsgetriebene Dinge, weil man dann sagt, okay, diese Person hat eine besondere Expertise, die ich nicht habe, und die hole ich mir dann oder kaufe sie mir ein.
Viele Strategien funktionieren stark regimeabhängig, insbesondere Saisonalität und Positionierungsdaten. Woran erkennen Sie frühzeitig, dass ein Makroregime kippt und ein bisher profitabler Edge statistisch nicht mehr valide ist?
Ja, das ist die Nachricht ist eher traurig, oder die Antwort. Ich erkenne es durch meine Verluste, weil ja, wenn man eine Strategie hat, dann soll man bei dem System auch erst einmal bleiben. Einer der größten Fehler ist, die Strategien immer permanent zu wechseln. Was ja die meisten machen, leider Gottes. Ich muss dann schon erst ein bisschen den Schmerz spüren. Dann sieht man eindeutig, dass eine Strategie nicht funktioniert. Und wenn sie dann ungewöhnlich lange nicht funktioniert oder ungewöhnlich schlecht funktioniert, also erst durch die Verluste, dann fängt man an, die Strategie zu hinterfragen, meistens durch eine Reduktion des investierten Kapitals in die entsprechende Strategie. Da gibt es ja auch Verfahren, wo man weiß, wie viel Geld soll man in eine bestimmte Strategie investieren, Kelly, Optimum F und ähnliche Verfahren. Und dann kann man sozusagen das ermitteln. Und der zweite Punkt ist eben tatsächlich der reale Verlust. Der lässt einen dann auch schon leicht mal die Investitionsbereitschaft etwas sinken.
Ja. Eine ähnliche Frage. Wie gehen Sie damit um, wenn eine quantitative Strategie, zum Beispiel Saisonalität, an Kraft verliert, weil zu viele Marktteilnehmer sie entdecken? Wie oft müssen Sie Ihre Modelle rekalibrieren? Das ist der erste Teil der Fragen. Lass uns gerne darauf eingehen. Wie gehst du damit um, wenn es zu viele Marktteilnehmer entdecken, und wie oft musst du rekalibrieren?
Ja, ich vermute das immer mal wieder, dass das passiert, aber es passiert weniger, als man denkt. Also zum Beispiel, wir kannten natürlich den Turnaround Tuesday schon weit, bevor er in den Medien war, aber jetzt ist er in den Medien drin und du kannst ihn immer noch gut handeln, solche normalen Modelle. Das dauert sehr lange. Und vielleicht sind die Marktteilnehmer investieren noch nicht so viel Kapital, vielleicht gehen sie auch zu schnell wieder raus, wenn es eine Zeit lang mal nicht läuft, was ich eben erläutert habe. Die Leute lassen sich sehr schnell frustrieren und folgen dann bestimmten Strategien nicht mehr, weil die meisten weder von der Konsistenz noch vom Kapital noch von dem, dass sie ihre eigenen Gewinne und Verluste systematisch erfassen. Das heißt, die haben dann bloß ein Gefühl, so, ach, da verliere ich ja doch immer Geld und dann mache ich es nicht mehr. Das haben wir im Kupfermarkt zum Beispiel schon oft gesehen. Und dann werden die Strategien eben doch nur von wenigen Teilnehmern noch genutzt. Und dann kann man sie einfach doch viel länger durchhalten, sozusagen.
Und wie oft musst du rekalibrieren?
Wir haben jetzt sicherlich 20-30% unserer Strategien gewechselt in den letzten 3-4 Jahren. Also.
Was ist der häufigste Fehler, den Sie bei Quant-Analysten sehen, wenn Sie Backtests präsentieren?
Oh, da können wir viele Fehler erwähnen bei den Quant-Analysten. Erstmal, wie auch wir, macht man leicht den Fehler, dass man sich für zu gut hält, nur weil man gute Zahlen hat oder mal 6-7 Jahre gute Performances bringt. Weil wenn der Markt steigt, steigt natürlich alles. Und zum anderen, die Leute machen die falschen Backtests. Quantanalysten glauben oft, sie beherrschen das Backtesting gut. Dann wissen sie aber nicht, was In-Sample und Out-of-Sample ist. Das heißt, sie versuchen eine Strategie zu testen über einen bestimmten Zeitraum und nehmen den vollen Zeitraum. Das ist ein typischer Anfängerfehler. Ich glaube, 90% der Leute machen den. Man muss aber eine Strategie testen und prüfen auf der Robustheitsebene, indem man nur einen Teil des Zeitraums nimmt und dann mit diesen Daten die Zukunft, die man ja schon kennt, aber nicht von dem Zeitpunkt her, antesten. Also ich teste zum Beispiel 2000 bis 2015 und dann gucke ich im Jahre, wie wäre, wenn ich diese Strategie optimiere, wie wäre ich denn, wenn ich im Jahre 2020 bin, 2015 bis 2020 gelaufen. Erst dann habe ich zum Beispiel diesen Teil des Tests gemacht. Und das ist dann längst noch nicht alles. Wenn man das noch verbessern möchte, wenn man das noch gut machen will, dann prüft man eben die Robustheit der einzelnen Kriterien, die man gewählt hat. Nehmen wir mal an, man nimmt einen SMA oder so, hat den SMA 20 als ideal rausgefunden. Da muss man aber auch, also der Simple Moving Average, da muss man aber auch rausfinden, wie ist denn ist der 18er und der 22er ähnlich gut? Dann stimmt die Strategie, ist die Robustheit größer, wenn man die daneben liegenden Bereiche nimmt. Aber wenn der 16er ganz stetig ist, dann ist es vielleicht nur ein Zufall, dass man den 20er genommen hat. Und dann ist der nicht robust. Das ist der eine Test für jedes Kriterium, was man genommen hat. Und dann noch viel wichtiger, und das weißt du zwischenzeitlich ja auch ganz genau.
Das ist heute Morgen
ein Walk-Forward-Test. Genau. Ja. Dass man also sozusagen die Systeme sozusagen systematisch trainiert, um ein bestimmtes Overfitting, wie wir das nennen, zu vermeiden. Das heißt, deswegen sind die Backtests immer viel zu gut bei den Quantanalysten. Und dann zeigen die einem immer ganz stolz, guck mal, wir machen 20% Performance jedes Jahr. Nein, am Ende werden es vielleicht gerade mal 9 werden. Und dann ist die Enttäuschung immer sehr groß, wenn sie dann die Realität sehen. Und das können wir sogar zwischenzeitlich statistisch locker nachweisen, wenn wir bloß einen Vorfahrtest davon machen. Aber die Leute wissen entweder nicht, wie das geht, oder sind, das ist der schlimmste Grund, in den meisten Fällen, zu faul ist zu machen.
Oder es deprimiert einfach, wenn die Strategien, ja, die wir heute Morgen gesehen haben, die sahen super aus und, ja, dann der Walk-Forward-Test und dann denkt man sich so, schaue ich mir lieber gar nicht an. Das kann natürlich auch sein. Okay, ja, das haben wir, super. Wie unterscheiden Sie zwischen echtem Alpha und reinem Kurvenfitting, in Klammern Zufall?
Ja, zum Beispiel, indem wir solche feineren Testmethoden benutzen, um das auszuschließen. Und immer mit dem Wissen ganz ausschließen kann man es nicht. Es wird immer wieder, weil man ja irgendwelche Kriterien macht, weil wir, guck mal, wir haben ja dann teilweise, wenn wir solche Tests machen, das macht der Computer 222.000 Iterationen zeitweise. Natürlich fängt man an, das statistisch zu idealisieren. Man will ja auch gute Tests am Ende haben oder gute Backtests am Ende haben. Und es wird immer wieder passieren, dass man sozusagen ins Overfitting kommt. Und man muss einfach wissen, wenn wir eine Strategie anwenden, gehen wir nicht davon aus, nehmen wir an, sie hat eine Performance von 17%, dann gehen wir nicht davon aus, dass wir damit 17% realisieren, sondern wir unterstellen normalerweise so 32% unterhalb der Zielzahl.
Das heißt, von diesen 17% ziehst du 32 ab.
32% von den 17%, also, ja, haben wir ein gutes Drittel, also in dem Fall 6,33, dann würde man am Ende auf eine Performance von 10,7 kommen.
Okay. In extremen Marktphasen, Black Swan Events, vertrauen Sie voll auf Ihren Algorithmus oder gibt es einen manuellen Kill-Switch? Ab welchem Punkt greift der Mensch ein?
Naja, der Mensch greift eigentlich nicht ein. Also erstmal Black Swan-Ereignisse, die kann man nicht vorausahnen. Dann kann man nur sagen, okay, es ist ein totaler Regime-Change. Dann würde man wahrscheinlich schon in so etwas eine Reißleine ziehen. Habe ich in meinem Leben, und ich bin seit über 30 Jahren am Markt, aber noch nicht gehabt. Die Marktindikatoren sind eigentlich immer vorher irgendwie schon da. Man sieht es schon an der Nervosität und wenn man täglich an den Märkten ist, also stündlich quasi die Informationen auch alle hat, dann spürt man ja bereits die Nervosität. Also weder der 2000er noch der 2007er, 8er noch Covid oder so hat uns wirklich überrascht. Wir haben trotzdem in all diesen Crash keine gute Performance gemacht, aber man verliert nicht so viel, wie jetzt der Markt in diesen Momenten verliert. Dafür ist man ja regelmäßig am Markt. Dafür ist man ja sozusagen doch mehr am Screen als der durchschnittliche Bürger. Und man hat natürlich auch mehr Kontakte in die relevanten Bereiche. Und man sieht schon, ich meine, viele der Profis handeln ja vorher oder auch jetzt ist ja nicht nur wir haben in Öl investiert diese Woche. Ich bin überzeugt davon, einige konnten das noch mit viel größerer Sicherheit machen als wir, die nur spekuliert haben.
Ja, okay. Jetzt kommt eine sehr anspruchsvolle Frage. Okay. Hallo lieber Gerd und Luis, hier meine Fragen. Das heißt, wir haben mehrere. zur Marktstruktur und Liquidität. Wie entscheiden institutionelle Trader, welche Preisniveaus wirklich relevant sind? Und wie unterscheiden sie starke Zonen von schwachen, bevor der Markt darauf reagiert? Oh, das ist noch nicht die Frage, die ich gerade meinte. Aber ja, okay, das ist also die erste Frage.
Mhm. Also da gehe ich gar nicht so tief rein, weil wir reagieren ja nicht spontan auf irgendeine Marktbewegung, sondern wir haben ja entweder Signale, die aus den vergangenen Backtests kommen, die, wo uns der Computer das automatisch liefert. Also das kann man sich so vorstellen, wir kriegen morgens jede Menge E-Mails sozusagen aus irgendwelchen Programmen heraus, die uns dann sagen, das und das wird heute gehandelt. Und dann können wir das nochmal auf Validität überprüfen und dann setzen wir das mehr oder minder roboterartig um. Das hört sich nicht sehr intellektuell an, ist es auch nicht. Der intellektuell wird vorher da reingesetzt, wenn wir die Backtests machen in dem Bereich. Und deswegen reagieren wir da eigentlich gar nicht drauf auf so etwas. Und ob da eine hohe Liquidität ist oder nicht in einzelnen Bereichen, wir gehen gar nicht in Bereiche rein, wo das sehr gefährlich ist. Und wenn wirklich mal die Liquidität ganz ausbleibt, und das haben wir morgens häufiger, da bist du manchmal dabei, wenn wir die Futures handeln vom amerikanischen Markt, ja, dann stellen wir halt die Liquidität dar, weil wir wahrscheinlich glauben, bessere Informationen zu haben als die anderen Marktteilnehmer. Und oft stimmt das eben auch und manchmal stimmt es eben auch nicht. Aber dann beeinflussen wir schon mal den Markt. Das kommt schon mal vor. Mag ich nicht, weil es immer mit Verlusten verbunden ist. Mir ist lieber, wenn andere große Spieler da sind. Aber wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann macht man das auch.
Mhm. Dann nächste Frage, auch von der gleichen Person. Zur Geduld und Selektion. Wie handhabt ihr intern Disziplin, nur auf die besten Setups zu warten? Und wie verhindert ihr, dass Trader außerhalb ihrer Edge traden?
Kann im Grunde gar nicht passieren. Es sind immer Signale, denen wir folgen. Und dann gibt es nur noch grundsätzlich die Entscheidung. Manchmal, also übergeordnete Indikatoren sagen uns, wie viel wir in eine bestimmte Asset-Klasse investieren müssen. Und wenn es dort mehrere Strategien in der gleichen Asset-Klasse gibt, das kann bei Equity, also bei Aktien zum Beispiel schon mal vorkommen in dem Bereich, dann haben wir ja mehrere Auswahlmöglichkeiten. Aber auch die sind natürlich dann eingeschränkt. Dann haben wir wieder andere Modelle, die uns dann sagen, in welche Märkte sollten wir bei diesem Regime investieren. Und da haben wir manchmal dann zwei, drei Möglichkeiten, was weiß ich, die dann alle systemisch ähnlich sind. Was weiß ich, heute Morgen hätte ich in Japan und Korea und in Hang Seng investieren können, sozusagen, weil die alle bestimmte Kriterien haben. Am Ende haben wir uns dann trotzdem für den Nasdaq entschieden. Naja.
Okay, dann zur Konsolidierung nach Impulsen. Ihr seht den Markt oft von innen. Wenn der Markt schnell in ein Level fällt und dann konsolidiert, was seht ihr darin als Read? Was seht ihr darin, dass Retail-Trader typischerweise falsch interpretieren? Also generell ist diese Frage sehr viel auf technischem Trading aufgebaut. Da bist du, glaube ich, gar nicht so stark drin. Ich kann die Frage jetzt mehr nachvollziehen. Er redet jetzt grundsätzlich davon, dass wir so Zonen und Bereiche im Chart einzeichnen.
Ja.
Und da gibt es ja immer die Theorie von wegen, da sitzen institutionelle Marktteilnehmer oder so und Konsolidierung eben nach Impulsen. Und jetzt möchte er eben wissen, was wir darin interpretieren oder du darin interpretierst, was die Retail-Trader nicht sehen.
Okay, also ich glaube schon, da gibt es einige sehr gute Retail-Trader in diesen Segmenten. Wir selber arbeiten eigentlich gar nicht nach Charts. Die einzige Chart-Strategie, und da würde ich dann auch danach gehen, die ich in dem Sinne ein bisschen anerkenne, wäre das sogenannte Volumen-Trading. Und da kann man tatsächlich sehen, wo große Adressen kaufen oder nicht kaufen. Da gibt es also, die haben auch sehr, sehr viele schöne Begriffe, so POX und so weiter, wo am Ende das meiste Volumen ist, wo Widerstandszonen sind. Und wenn du das Volumen dazu nimmst zum Chart sozusagen, dann siehst du ja auch gerade, ist diese eine Kerze dann eben mit einem großen Volumen getradet worden. Und wenn es ein großes Volumen ist, dann ist ja wahrscheinlich auch Institutionelle dahinter, die bestimmte Limits halten wollen oder halten werden, weil die sagen, da wollen wir eigentlich einkaufen. Und da kann man wahrscheinlich dann schon Geld mit verdienen. Mir selber sind diese Sachen allerdings zu kurzfristig, weil die meistens dann auch viel Intraday sind. Und das ist nicht das Geschäft, was wir betreiben.
Mhm. Okay, zur Absorption, jetzt auf Englisch geschrieben, Absorption. Wie würde das deutsche Wort dafür sein? Absorption steht hier. Und Orderflow. Wie zuverlässig ist Absorption als Einstiegssignal aus eurer institutionellen Perspektive? Und was ist das häufigste Missverständnis dabei?
Ich kann die Frage gar nicht beantworten.
Ich leider auch nicht. Die wichtigste Frage überhaupt. schreibt er so, was ist der größte Unterschied zwischen einem Trader, der technisch alles richtig macht, aber trotzdem nicht profitabel ist, und einem, der es schafft?
Nur, ich glaube, der große Unterschied ist natürlich einmal, wenn er technisch alles richtig macht, unterstelle ich ja, dass er ein gutes Setup hat. Mhm. Wenn er ein gutes Setup hat, dann kann es eigentlich nur an der Disziplin liegen.
Ja.
Und das sieht man, wenn man sich mit sogenannten Tradern unterhält, natürlich auch tatsächlich sehr häufig. Es gibt ja nur sehr wenige erfolgreiche Trader, die also im kurzfristigen Markt wirklich Gewinne langfristig erzielen. Und da glaube ich schon, dann ist es immer, wenn überhaupt das Setup funktioniert, dann kann es nur die Disziplin sein. Mhm. Und die Emotionalität, mit der viele Menschen in diesen Markt reingehen. Es geht ja bis so weit, dass sie Revenge-Trades machen und ähnliches. Und ja. Das sind dann schon sehr traurige Beispiele.
Okay. Hier auch ganz interessant, was sind die wichtigsten Regimefilter, die ihr nutzt?
Also, wenn du mit Regimefilter meinst, ob wir, was weiß ich, steigende oder sinkende Zinsen haben, dann benutzen wir tatsächlich sehr viele Makrodaten. Einer meiner Kollegen, Michael, ist da sehr tief drin. Und wenn sich das Regime sozusagen ändert, also im Zinsbereich, das ist ein extrem wichtiger Bereich, aber auch die Inflation, es gibt sehr viele Daten, die von den Federal Reserves rausgegeben werden, wo man sehr, sehr viel erkennen kann, wo was hingeht, also Leading Economic Indicator und andere, die einem wirklich vorher sagen, Achtung, jetzt wird es gefährlich für die Wirtschaft, rezessive Phasen kommen. Da gibt es Indikatoren, einer der wichtigsten dabei ist, neben Inflationsrate und Zinsen, auch die Unemployment Rate, die einen sehr deutliche Hinweise geben und ausnahmsweise mal ein Chartsignal, die 200-Tage-Linie witzigerweise, ja. Die hat tatsächlich in Kombination mit Unemployment Rate eine ausgezeichnete Voraussagekraft für die Marktentwicklung, also für den großen amerikanischen Markt.
Okay. Ja, also das sind dann so die Regime. Beachtest du die dann aber auf tagtäglicher Ebene oder ist das in jeder deiner Strategie mit drin? Weil ich glaube, die Frage zielt auch darauf ab, hast du für diese einzelnen Regime, wenn sich das jetzt wechselt, hast du dafür eine andere Strategie? Oder wenn sich jetzt irgendwas fundamental ändert im Regime, hast du dann andere Strategien? Gehst du dann anders an den Markt dran?
Ich hoffe in Zukunft ja. Das ist ein Fehler, den ich in der Vergangenheit gemacht habe, hat viel Geld gekostet, mein teuerstes Seminar. Als sich die Zinsen um die Covid-Zeit herum geändert haben, habe ich das zu spät reagiert und zu viele von den Verlusten mitgenommen. Und ich hoffe, dass mir das in Zukunft weniger passieren wird. Aber es ist mir in der Vergangenheit passiert und die Erfahrung sozusagen, die habe ich mir schon sehr gemerkt und ich hoffe auch, aber die Signale sehe ich tatsächlich jeden Tag. Also ich habe jeden Tag natürlich Zinsentwicklungen, sehe ich jeden Tag, allein wenn ich die Bondmärkte handle. Die 200-Tage-Linie kannst du gar nicht vermeiden, die zu sehen. Es gibt noch eine andere interessante Linie, das ist die 290-Tage-Linie rein. Statistisch ist die sogar noch entscheidender. Aber die 200-Tage-Linie kennt jemand und die wird auch von so vielen anderen gehandelt, dass sie schon so etwas wie eine Self-Fulfilling Prophecy sozusagen ist.
Okay, dann sind die Tools, die du nutzt, prinzipiell für jeden zugänglich oder exklusiv einer bestimmten Nutzergruppe vorbehalten? Ich denke, das zielt auch so ein bisschen darauf ab, weil die Frage habe ich auch öfter gesehen, das können wir direkt mal kombinieren, ob du ein Bloomberg-Terminal verwendest.
Ja, witzigerweise, das Bloomberg-Terminal würde ich verwenden, wenn es nicht so viel Zeit kosten würde. Aber das stimmt natürlich tatsächlich. Es ist also für einen Nachrichtenhändler macht das auch wirklich sinnvoll sein. Für mich macht es keinen Sinn. Aber wir haben natürlich verschiedene Software-Segmente, die wir nutzen. Ich glaube nicht, dass das den Vorteil ausgleicht unbedingt. Aber die professionelle Nutzung, also wie und auf welche Art und Weise man eine Software nutzt, das ist, glaube ich, schon sehr entscheidend. Also wenn ich jetzt mal so eine preiswerte Software wie TradingView sehe zum Beispiel, wenn ich sehe, was da drin ist, ja, wenn ich damit wirklich gut auskennst, wie du zum Beispiel, der kann da so viel rausholen, er muss nicht mal die Pro-Version machen, wenn er nicht so viel Geld hat. Wenn er natürlich ein bisschen Geld hat, dann lohnt sich die auch, wir haben sie auch, ich verstehe davon viel weniger als du übrigens, und trotzdem lohnt es sich für mich, sie natürlich zu haben. Was sich noch sozusagen an Software lohnt, das muss jeder für sich auch entscheiden, wie gut er mit etwas klarkommt. Es gibt zum Beispiel Realtest, das ist eine hervorragende Software, wir nutzen sie nicht. Ich hätte mir gar kein Problem, mir die Kosten ans Bein zu binden, aber wie gesagt, du musst dann auch die Zeit dafür opfern, sozusagen dort ein Profi zu werden. Und das Gleiche gilt für Portfolio 1, 2, 3, für CSNX, viele dieser Dinge, die wir letztendlich nutzen. Ich glaube, dass der Vorteil eher darin liegt, kann ich damit gut umgehen?
Ja.
Und du kannst aus TradingView als Profi mehr rausholen, als wenn du alle diese Software nutzt, die wir haben und sich eben nicht viel damit beschäftigst.
Ja, also ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch erst so manche Funktionen von TradingView aus den letzten Wochen kennengelernt, wo wir auf Malta waren. Da habe ich das erste Mal Strategy Tester so richtig verwendet. Ja, also ich würde auch noch dazu sagen, dass natürlich die Websites oder die Möglichkeiten, die man hat, auch immer davon abhängig sind, wie viel man selber weiß und wie viel man damit umgehen kann. Weil ich denke, die meisten Softwareartikel, zum Beispiel CSNX oder TradingView, sind irgendwie massiv unterschätzt.
Ja, definitiv. Und
das liegt auch daran, weil die meisten gar nicht den vollen Anwendungsbereich kannten oder kennen. Ja, auch noch dabei, alles zu entdecken. Ja. Okay, also sind die Tools einer bestimmten Nutzergruppe vorbehalten oder nicht?
Ich glaube eher nicht. Nee. Also.
Okay. Hier schreibt jemand, ich arbeite mit klar definierten Playbooks, Confluence aus mehreren Faktoren. Wie stellen Sie sicher, dass Ihr Edge nicht nur Backtest ist, sondern auch im Markt stabil bleibt?
Ja, also einmal, die beste Feststellung ist immer die Realität, verdiene ich Geld oder nicht. Und das zweite, der andere wichtige Punkt ist tatsächlich das, was wir schon angesprochen haben. Ein Backtest, der professionell ist, wird mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit scheitern. Das heißt immer noch nicht, dass es alles funktionieren wird, aber es ist sehr viel geringer. Wenn du also In- und Out-of-Sample, Robustheitstest und Walk-Forward hast, dann kannst du relativ sicher sein, dass die Strategie auch funktioniert. Das ist aber nur eine relative Sicherheit und die gilt auch nur eine bestimmte Zeit lang. Jetzt durch die KI und die Möglichkeiten, die jetzt viele andere haben, gerade auch viele kleine Anleger und so, können sich natürlich Strategien auch schneller verändern. Das heißt, die Dynamik, die wir in unserem Markt haben werden, eine ganz spannende Zeit, die jetzt auf uns zukommt, die wird sich deutlich erhöhen. Und das gibt natürlich auch besondere Chancen und für die, die etwas zu langsam sind, auch besondere Nachteile.
Mhm. Hi, denkt Gerd, dass diskretionäres Trading funktionieren kann? Da gibt es auch, liegt die nächste Frage direkt hinterher. Wie viel Discretionary Trading macht Gerd in seinem Fonds?
Also diskretionäres Trading langfristig, also diskretionäres Investment, wird sicherlich noch sehr, sehr lange bestehen. Da hat auch die KI nicht so große Möglichkeiten, weil wenn du dich entscheidest, in ein richtiges Unternehmen zu investieren und bleibst die nächsten 24 Jahre dabei und das entwickelt sich toll und du hast aufgrund deiner guten Recherche halt eine Nvidia vor ewigen Zeiten oder eine Google oder ein anderes Gutes in deinem Unternehmen. Na gut, McDonald's habe ich vor ewigen Zeiten gekauft, vor vielen Jahren. Aber das hat eigentlich nur eine gut überdurchschnittliche Performance gemacht. Nicht so wie eine Nvidia oder eine Google. Aber wenn man so etwas macht und auch nur leicht überdurchschnittlich seine Fundamentalanalyse und seine Analyse des Unternehmens gemacht hat und bleibt dann dabei, dann glaube ich natürlich, dass der diskretionäre Ansatz auf jeden Fall seine Berechtigung hat und auch haben wird. Im kurzfristigen Trading, wie gesagt, sehe ich das nicht, aber im langfristigen Trading sehe ich das auf jeden Fall. Mhm. Was war der zweite Teil der Frage?
Der zweite Teil der Frage ist, wie viel diskretionäres Trading bei dir drin ist.
Ich habe im Großen fast alles und im Hedgefonds-Bereich habe ich eine theoretische Berechtigung bis zu pro Asset-Klasse zwischen 10 und im Maximalfall, da wo wir stark hebeln, auch bis zu 30% den Investmentanteil in der Asset-Gruppe zu verändern. Das nutze ich selten. Aber ich nutze es meistens dann im Bereich von 10% oder etwas Ähnlichem, wo ich dann sage, nein, ich möchte eine Korrektur haben, weil zum Beispiel unsere Modelle bestimmte Sachen nicht zeigen. Unsere Modelle sind nicht zum Beispiel auf einen Krieg ausgerichtet. Das heißt, das Modell kann das nicht wissen. Und dann muss man auch eingreifen und muss man auch sagen, das Modell kann nicht wissen, dass wir im Moment noch eine leichte Kriegssituation weltweit haben. Das Modell kann nicht wissen, dass der Ölstopp wegen eines militärischen Konflikts stattfindet. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Wirtschaft und auch auf die Duration von bestimmten Sachen sozusagen. Weil wenn so etwas passiert, dann kann das ja auch morgen wieder weg sein. Das heißt, also, dann ist morgen diese Belastung weg. Das heißt, du kannst es nicht rechnen, als wenn eine natürliche Steigerung des Ölpreises jetzt passiert wäre, sondern das war eine ungewöhnliche Steigerung des Ölpreises. Also musst du dann diskretionär eingreifen, weil unsere Modelle das noch nicht abbilden können.
Und die Basis der Strategie bleibt ja bestehen. Das ist ja. Ich kann ja quasi aus dem Nähkästchen plaudern, was ich da so sehe. Die Basis bleibt ja bestehen. Der werden ja auf Grundlage bestimmter Faktoren Gewichtungen und Prozente zugeordnet und dann manchmal korrigierst du sie persönlich weg. Oder du ergänzt sie auch noch persönlich in manchen Fällen. Also es ist jetzt nicht das, was vielleicht die meisten denken, dass du jetzt einfach aus Jux und Tollerei die Strategie über den Haufen schmeißt und sagst, nee, jetzt nutze ich die nicht und jetzt mache ich irgendwelche anderen Trades, sondern du nutzt es eigentlich nur als kleines Add-on auf die bestehende Strategie.
Das ist richtig,
so ja. So würde ich es benennen, sag ich mal. Okay. Coden lernen noch sinnvoll?
Ja, bis vor einigen Jahren habe ich auch gedacht, ach, jetzt musst du nochmal Python lernen, weil es ist ja nun wichtig. Und ich würde es heute nicht mehr machen. Zwischenzeit habe ich tausende Zeilen von Code indirekt geschrieben, alles mit der AI. Und es bringt sogar Spaß, wenn man dann sieht, wie die AI die Arbeit macht, in dem Fall Claude. Ich glaube, man muss natürlich Software verstehen und auch die Fehler, die in Software passieren können, die sollte man verstehen. Aber Coden selber würde ich persönlich jetzt nicht mehr lernen. Es tut mir fast leid, dass du noch Python jetzt lernen musst wegen des CFAs, aber ich persönlich würde es jetzt nicht mehr machen.
Ja, okay. Jetzt eine Frage, da gibt es auch zwei ähnliche von. Vorhin hat ich ja kurz erzählt, es gab die Frage, da hat jemand gefragt, was würdest du machen, wenn du jetzt 20 wärst? Hier ist die etwas umfangreichere Version. Wie würde Herr Lütchen vorgehen, wenn er heute wieder bei Null starten müsste? Ohne Kontakte, obwohl es sind zwei unterschiedliche Sachen. Ohne Kontakte und ohne Kapital. Wie würde er Trading lernen und sein Kapital aufbauen bzw. skalieren? Würde er eher den Weg über Prop-Trading-Firmen wählen oder ausschließlich mit Eigenkapital arbeiten? Und wo würde er lernen bzw. welche Bücher und Mentoren würde er empfehlen? Okay, das ist doch die gleiche Frage mit, wie wärst du, wenn du 20 wärst, weil du wirst wahrscheinlich jetzt nicht in dem Alter vielleicht dann noch jetzt alles nochmal probieren aufzubauen, wenn du zu dem Zeitpunkt noch nicht an dem Punkt wärst. Dann würdest du ja in dem Alter irgendwas anderes schon machen. Deshalb versetz dich mal in meine Lage. Was würdest du jetzt machen?
Also ich glaube, ich war mit 20 nicht so erfolgreich, wie du jetzt mit 20 schon
dann
bist.
Dann versetz dich nicht in meine Lage, versetz dich einfach in einen normalen 20-Jährigen.
Und wenn ich mich daran erinnere, wenn ich jetzt neu starten müsste ohne Kapital.
Und in der Generation.
Also und in der Generation. Würde ich erstmal über den ganz normalen Weg versuchen, mein Geld zu akkumulieren. Also wahrscheinlich würde ich irgendwas Unternehmerisches machen. Die höchsten Renditen hast du eben halt direkt im Unternehmen. Und Bildung ist die zweithöchste Rendite, wobei ich Bildung heute anders sehe. Ich sehe es Bildung nicht mehr so sehr als universitäres Weg, sondern tatsächlich im Lesen von Büchern, wobei Bücher heutzutage durch Podcasts und durch YouTube-Videos teilweise ersetzt werden.
Dieser Podcast.
Und TED-Talks zum Beispiel und ähnliches. Man kann also wirklich wahnsinnig viel unglaublich günstig heutzutage lernen. Und das würde ich mit Sicherheit extrem machen. Ich habe mit jungen Jahren sehr jung schon relativ viel Geld verdient und genau das würde ich wieder versuchen, weil wenn ich jetzt 10.000 Euro habe und versuche, die wie verrückt zu vermehren und mache eine tolle Performance von 40% im Jahr, dauert es trotzdem ziemlich lange, weil dann habe ich 4.000 mehr verdient, indem ich mir viel Zeit rein investiert habe. Ich kann auch ein bisschen härter arbeiten und habe vielleicht dann trotzdem am Ende des Jahres 30.000 mehr gespart, wenn ich hochbezahlten Job habe. Und das würde ich wahrscheinlich dann erst einmal auf diesem Weg versuchen, je nachdem, wie viel Kapital ich habe. Aber wenn die Unterstellung war, du hast kein Kapital, dann würde ich es so machen. Also ich würde dann, wie ich es auch in der Realität gemacht habe damals, versuchen, ein gutes Geld zu verdienen. Wobei witzigerweise, ich bin nie dem Geld hinterhergejagt, sondern ich bin immer dem interessanten Job hinterhergejagt. Und das Geld kam wirklich automatisch, ohne große Anstrengung. Und weil wenn ein Job einem Spaß bringt, dann empfindet man den ja nicht in irgendeiner Art und Weise negativ, obwohl das waren schon sehr viele Arbeitszeiten, also 60-Stunden-Woche war nichts. Aber da ich riesige Freude daran hatte, spielte das auch damals gar keine Rolle. Ich habe also sehr fleißig gearbeitet, sehr viel Geld verdient, wirklich extrem viel für damalige Verhältnisse, für heutige Verhältnisse nicht. Und dadurch konnte ich natürlich auch Kapital akkumulieren und dann würde ich wahrscheinlich natürlich schon versuchen, in den interessantesten Markt für mich zu gehen, das ist der Finanzmarkt, den würde ich wahrscheinlich direkter ansteuern, als ich es damals getan habe.
Wie würdest du es denn heute machen? Weil das ist eine der Fragen, die sich die meisten Leute wahrscheinlich stellen. Wie würdest du den Markt ansteuern? Das erste Ziel der meisten Leute ist YouTube. Dann irgendwelche Kurse, wie wir vorhin gesehen haben. Und Prop-Trading-Firmen. Oder wie würdest du das angehen?
Ja, gut. Also von den Kursen, die angeboten werden gegen Geld, halte ich nicht sehr viel, was ich da gesehen habe. Und von den zwei Ausnahmen abgesehen, habe ich bisher nur Unsinn dort gesehen. Die Leute werden einfach abgezockt, sie glauben das. Sie geben ihr Geld aus. Okay, dann haben sie wenigstens eine Erfahrung gemacht. Weil wenn jemand einen Kurs anbietet und gleichzeitig an den Märkten sehr erfolgreich sein kann, dann braucht er keinen Kurs mehr anzubieten gegen Geld. Sorry, man verdient einfach, wenn man die Börse beherrscht, verdient man saumäßig viel Geld. Auch mehr, als man ausgeben kann. Wenn man dann aus Sendungsbewusstsein noch einen Kurs gibt, muss man dafür keine hohe Gebühr nehmen. Dann kann man es gratis machen, sozusagen. Wenn man aber dafür Geld nehmen muss, dann muss es ja einen Grund dafür geben und der ist meistens traurig. Deswegen kenne ich nur sehr wenige, die gute Kurse anbieten.
Aber da müssen wir kurz dazu sagen, es gibt gute Kurse. Weil
das, es gibt ja gute Kurse, ja, das stimmt. Man lernt ja nun, in meiner Branche lerne ich natürlich viel mehr Menschen kennen,
ja,
die sich damit beschäftigen. Deswegen lerne ich bei den Hunderten auch dann die zwei, drei Guten kennen, die es tatsächlich machen aus Überzeugung und sagen, ganz sonst können wir es nicht machen. Gibt es tatsächlich, ja. Aber die traurige Wahrheit ist, dass wenn jemand sich blind irgendeinen Kurs sucht und wenn er sich noch so viel Mühe gibt, wird er zu über 90% bei einem Scammer landen.
Mhm.
Sorry for that.
Ich zeig dir auch immer die schönen Extrembeispiele. Wie würdest du es denn dann aber machen?
Gut, ich habe das damals natürlich viel mit Büchern gemacht, die sind heute nicht mehr modern, aber ich würde trotzdem versuchen, viel zu lernen, what works on Wall Street, die besten Anlagestrategien aller Zeiten, und es gibt viele, viele gute Bücher, die erstmal die Grundlagen geben dafür, wie man vernünftig investiert. Und dann gibt es tatsächlich natürlich auch gute Videos mit dabei. Man merkt es ja schon daran, wenn dann am Ende eines Videos einem nichts verkauft werden soll, dann ist es wahrscheinlich, dann kann der Mensch immer noch schlecht sein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er einem nur das Geld abnehmen will, ist schon mal deutlich geringer sozusagen, oder nahezu null.
Ja, da ist halt das Problem, dass viele Videos, die wirklich gut sind, sind nicht öffentlich oder nicht so bekannt, sagen wir es mal so.
Ja, verständlicherweise.
Ja, zum Beispiel Johnny vorhin. Johnny hat mir ein Video geschickt und da warst du im Meeting und hat er mir noch ins Ohr geflüstert, darf ich nicht weiterleiten, darf ich nicht öffentlich machen. Das ist aber ein Video auf YouTube, aber sehr, 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 sehr nischig. Und das erreicht normalerweise niemand, sondern man sieht dann eher den Quatsch, der da ist. Das heißt, du würdest also auf Bücher gehen und dann mit dem Wissen, was du aus den Büchern hast, gezielt auf YouTube nach was suchen.
Ja, das wäre ein Weg. Man muss es auch einfach von der Mechanik verstehen. Wenn ich ein Betrüger wäre und habe 100.000 Euro Verdienst sozusagen, indem ich einfach irgendwelchen Unsinn verkaufe, bewusst oder unbewusst. Vielleicht sind die Leute auch gar keine Betrüger, sind einfach nur nicht gut ausgebildet und verkaufen es dann trotzdem. Dann können die natürlich 90% ins Marketing stecken. Wenn du aber eine seriöse Leistung bringst, kannst du gar nicht so viel ins Marketing stecken sozusagen, weil du ja viel mehr Aufwand mit den Kursen, mit der Betreuung, mit dem Coaching und was da alles dazugehört hast. Also von daher kann der betrügt, wesentlich mehr Geld immer ausgeben, um Aufmerksamkeit zu erreichen. Und das führt eben auch dazu, dass du oben immer sozusagen die Betrüger findest, wenn du ganz normal googelst, die können sich natürlich die bessere SEO leisten und diese ganzen anderen Dinge, die man heutzutage macht, oder auch die KI-Optimierung, was jetzt schon modern geworden ist. Und deswegen ist es ein bisschen schade auch für die finanzielle Intelligenz. Und leider wollen ja die meisten Leute auch ganz schnell reich werden und das funktioniert eben regelmäßig nicht.
Das heißt also, Bücher lesen, gezielt nach Informationen suchen.
Ja.
Ich würde sogar fast behaupten, dass du vielleicht in der Position, in die wir uns ja gerade versetzen, vielleicht sogar ein CFA machen würdest?
Ich denke, heute ja.
Ja.
Also den gab es zu meiner Zeit nicht. Ich würde den CFA wahrscheinlich vorziehen, weil im Studium lernt man nicht so gezielt. Zumindest beim Level 1, denke ich mir, kommt sehr viel kluges Grundwissen hinein.
Ich konnte ja sehr viel mitnehmen, was ich vorher nicht kannte, und dann bei dir eben praktisch gesehen habe, weil CFA ist ja sehr theorielastig.
Ja.
Und bei Gerd lerne ich die Praxis schon, bevor ich überhaupt in die Theorie gehe. Lineare Regression.
Stimmt, das war lustig, genau. Wir haben etwas von dir schon erwartet, was erst in ein paar Wochen beim CFA gekommen wäre. Aber es ist natürlich, dann sieht man halt in Praxis, wo man Wissen wirklich sinnvoll lernt. Und ich habe den Eindruck, beim CFA wird noch mehr sinnvolles Wissen weitergegeben als bei anderen Dingen. Und ich finde auch, durch einmal die Frage Form und die Anerkennung in der Branche spielt natürlich eine Rolle. Und wenn man jetzt wirklich über so eine Karriere nachdenkt, dann halte ich es schon für sinnvoll, diesen Kurs auch zu machen. Sie sind gar nicht teuer. Man sieht natürlich für seinen möglichen Arbeitgeber, sieht der natürlich gleich, okay, die Person hat etwas Sinnvolles gelernt.
Mhm. Dann, ein Privateinleger hat kein Edge, was Wissen, Ressourcen, Tooling und Software angeht. Was aus Ihrer Sicht sollte ein Privatanleger machen, um trotzdem dauerhaft profitabel im eher kurzfristigen Trading zu sein, um monatliches Zusatzeinkommen zu generieren? Natürlich bringen Sparpläne auf Indizes oder andere langfristige Strategien Gewinne, die auch Kleinanleger nutzen können. Mir geht es aber um kurzfristige und monatliche Einkommen.
Ja, das tut mir leid, es wird wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Der kurzfristige Retail-Trader ist normalerweise der Verlierer in dem Spiel. Und so wird es dann im Regelfall auch sein. Damit meine ich weit sicherlich über 90%. Wer kurzfristig schnell reich werden will und dann auch noch regelmäßig, das wird am Ende nicht gelingen. Gerade diese Regelmäßigkeit ist auch einfach ein großer Unsinn. Die Märkte gehen in Zyklen, das ist wie so eine Sinuskurve. Und wenn die Märkte runtergehen, dann kann man das auch nicht vorahnen, bevor es die Profis ist. Man kann als Kleinanleger natürlich mehr Geld verdienen mit dem gleichen Wissen wie ein Großanleger, weil der Kleinanleger kann natürlich in kleinere Positionen reingehen. Über ganz, ganz lange Zeiträume sind die Aktien von kleineren Firmen profitabler. Die letzten Jahre war es nicht so. Mhm. Das liegt an besonderen Liquiditätssegmenten, die da jetzt stattgefunden haben, und Liquiditätswanderungen. Aber ganz langfristig kann man dort zum Beispiel im Grunde mehr Geld verdienen im Durchschnitt wie in den großen Unternehmen. Mhm. Und deswegen kann der tatsächlich am Ende mehr Geld verdienen, aber er kann nicht regelmäßig und auch kurzfristig mehr Geld verdienen. Das wird nur dazu führen, dass er mehr Geld verlieren kann als die anderen.
Ich schmeiß mal eine heiße Frage rein, die hier auch schon mehrfach gestellt wurde. Was hältst du von technischem Daytrading? Daytrading mit einfach nur auf reiner Charttechnik.
Ja, ich habe sehr viele Leute kennengelernt, die behaupteten, damit Geld zu verdienen. Eine Überprüfung hat keiner standgehalten, wobei ich meine auch Überprüfungen, das wäre dann, dass man das über mehr als 2 Jahre auch schafft. Und da gibt es bisher niemanden, der diesen Beweis erbringen konnte. Viele behaupten das immer, aber entweder können sie einem das Konto dann nicht zeigen oder man sieht es dann im Konto, dass sie es eben doch nicht konnten oder es waren Lucky Punches. Es gibt natürlich so, du kaufst halt irgendwann mal etwas, was sehr gut läuft, aber ganz kurzfristig in dem Wiederholgrad kriegt man das nicht hin. Mhm. Nein, ich sehe dort keine Möglichkeit.
Was hältst du von Fibonacci Retracement?
Ebenso wenig. Aber ich bin auch kein Profi in der Charttechnik. Ich will nicht behaupten, dass es gar keine Charttechnik gibt, die erfolgreich ist. Aber ich kann auf jeden Fall behaupten, ich kenne keine.
Mhm. Wie viele Prozent der Strategien sind für normale Trader herauszufinden und umzusetzen?
Beginnen wir mit der Definition, was ist eine normale Strategie?
Nein, wie viele der generellen Strategien von dir sind für normale Trader umsetzbar?
Ich würde mal sagen, ein Drittel. Und wenn dieser Trader ein Kapital hat, sodass er Futures handeln kann.
Und wenn er alt genug ist?
Und wenn er alt genug ist, genau, in Dubai muss man 21 sein. Aber wenn er alt genug ist und wenn er Futures handeln kann, dann würde ich mal sagen 90%.
90% handelbar dann?
Ja, das, was wir machen, kann eigentlich jeder machen. Er muss es nur die Strategie dazu haben.
Ja, das stimmt natürlich. Was ist die bekannteste Strategie, die du tradest, aber die auch generell bekannt ist? Also jetzt, du hast von Turnaround Tuesday gesagt, wäre das die bekannteste?
Tuesday, der Friday Gold Rush ist, glaube ich, relativ bekannt, zwischenzeitlich in der Branche. Christmas Rally ist, glaube ich, sehr bekannt.
Ja.
Das wird auch viel gehandelt, ja, genau.
Mhm. Aber du hast ja meistens noch eigene Filter und Parameter.
Ja, das stimmt. Wenn wir eine Strategie haben, gucken wir natürlich, ist die gut und kann man die noch weiter verbessern? Und dann wandeln wir die ab. Alle die Strategien, die ich genannt habe, haben wir ein bisschen abgewandelt, um einfach noch einen etwas höheren Edge da herauszubekommen.
Oder manchmal kommt vielleicht auch erst durch die Abwandlung der Edge, weil die Strategie nicht
mehr schon längst nicht mehr funktioniert. Wir vermuten, das ist gerade bei bestimmten Montagsverhältnissen im Gold zum Beispiel, ja.
Wie hast du es geschafft, an so einen Pool von Strategien zu kommen? Frage, da ich selber am Aufstocken meiner Portfoliostrategien dran bin.
Sehr gut, der Mann soll sich melden. Die Frau. Das ist einfach dadurch gegeben, dass wir eigentlich ja immer im Team arbeiten. Ich habe natürlich einige Strategien auch selber entwickelt, aber es ist ein Bruchteil von den Strategien. Die Ansätze für Strategien habe ich sicherlich viel mehr entwickelt als die Strategien selber, weil viele meiner Freunde da eben am Ende auch besser sind und schneller sind, die Strategien dann zu optimieren oder die Strategien dann endfertig zu machen und vielleicht ich dann wieder irgendwo in der Optimierung, in der Umsetzung ein bisschen mehr Ahnung habe, die ich dann einbringe in diese Bereiche. Das heißt also, im Grunde sind wir ja ein Team von, von Freunden, die miteinander zusammenarbeiten und sich wirklich ganz offen keine Geheimnisse voreinander haben und ganz offen einfach sagen, hey, ich mache das so und da hat man einen Vorteil und dann hat man auch keine Angst, dass irgendeiner einem jetzt irgendwas wegschnappt. Wobei, das ist nicht normal in der Branche.
Und du hast eine sehr gute Stimmung im Team, deshalb habe ich gerade gelacht, weil es ist sehr freundschaftlich. Also ja. Es ist nicht nur, man hat keine Geheimnisse auf professioneller Ebene, sondern es ist auch alles irgendwie sehr privat.
Das stimmt. Ja, wir sind ein sehr, 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 sehr nettes Team, ja.
Was siehst du, was der Durchschnittstrader nicht sieht?
Na gut, da ist natürlich einmal der Bereich, dass ich schon sehr, sehr viele Jahre in den Märkten bin, dann irgendwie sowas doch im Hinterkopf ist, was ich nicht in irgendeiner Strategie reingebasteln konnte, auch wenn ich es gerne würde, was so etwas wie eine jahrzehntelange Erfahrung ist. Das ist natürlich etwas, was ich da normalerweise schon habe. Und dann natürlich die ganzen mathematischen Modelle, die wir haben und dass wir wissen, wie es geht. Weil rechnen kann ja jeder im Prinzip. Und Computer hat auch jeder. Und die KI kann auch jeder heutzutage für wenige Dollar bekommen. Aber das auch umzusetzen und das auch zu realisieren und diese Fähigkeiten zu haben, auch im Netzwerk, ich glaube, das ist etwas, was uns wirklich zu einer höheren Performance bringt am Ende.
Mhm. Hier hat jemand gleichzeitig eine Unterstellung. Hallo Gerd, ist es richtig, dass du über eine fundamentale Datenlage erstmal die generelle Richtung eines Marktes bestimmst und dann über statistische Auswertung versuchst, den Markt outzuperformen?
Das ist, ich würde mal sagen, ja, das ist richtig.
Wie würdest du das dann aber beschreiben mit der fundamentalen Datengrundlage?
Na gut, wir haben ja wir haben verschiedene Indikatorenmodelle, die mal sich widersprechen, mal auch übereinstimmend sind. Mhm. Und wenn ich dann eine Richtung habe, wo der Markt sich einig ist mit den Indikatoren, dass ich dann natürlich darauf setze und das teilweise auch verstärke. Und wir haben ja auch immer Möglichkeiten, wir können Long gehen, wir können Short gehen, wir haben Leverage, wir können hebeln, wir haben da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Das nutzen wir natürlich auch aus. Sicherlich immer unter Berücksichtigung extrem strenger Risikoprüfung sozusagen, damit wir da nicht irgendwann mal ganz traurige Erlebnisse haben mit Margin Calls.
Ja.
Aber natürlich nutzen wir diese ganzen Dinge aus.
Ich sehe oft gute Makro- oder Statistik-Setups, aber das Timing zerstört die Performance. Wie gewichten Sie Timing gegenüber der eigentlichen Idee?
Timing ist ja etwas, was entweder ein Tag, eine Saisonalität, ein Monat oder was Ähnliches ist. Und wenn wir Strategien haben, dann wissen wir genau, wie sie an welchem Tag, in welchem Monat, wie gelaufen sind. Das heißt, das sehen wir in unseren Backtests. Mhm. Das heißt, ich kann ganz genau sagen, dass diese Strategie nur im März gut funktioniert und im Dezember, aber die anderen Tage nur mäßig funktioniert. Und dann gewichte ich das natürlich in diesen Monaten ganz anders und bin dort auch bereit, mehr zu investieren.
Wie ist Gerd in das Business reingerutscht? Hat er auch damals als kleiner Daytrader gestartet?
Nein, ich glaube, es kann ja sogar sein, dass ich mir irgendwann, nein, Daytrader war ich nie, weil damals waren die Gebühren von den Banken viel zu hoch. Das hätte man gar nicht sein können. Von da habe ich Glück gehabt, dass ich das nicht sein durfte.
Daytrader ist so ein neues Phänomen?
In dem wenn du mein Alter hättest, ja. Aber also von daher bin ich da so nicht reingekommen. Und mein erster Job war halt Financial Analyst. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, hatte auch diesen Schwerpunkt sozusagen und bin dann über Beratung, Unternehmenskäufe und Verkäufe, habe ich natürlich ein sehr großes Fundamentalwissen gehabt, wie man Unternehmen bewertet. Ich habe auch sogar ein Buch drüber geschrieben. Also von daher wusste ich schon, wie man Unternehmen bewertet. Dann war es ja kein großer Schritt, diese auch an der Börse zu bewerten. Okay. Und dann habe ich natürlich dieses Wissen auch genutzt.
Okay. Was war Gerds wichtigstes Learning? Was würde er einem Anfänger im Bereich Trading mitgeben?
Ja, mein wichtiges Learning, da habe ich auch meine Erfahrung mitgemacht, als ich früh angefangen habe, habe ich ja auch, ich sag mal, mehr nach Journalen gehandelt. Also hat man sich Börsenbriefe angeschaut und ähnliches. Und das habe ich gelernt, ist ein Fehler, weil wenn die Journalisten in den Börsenbriefen wirklich gut wären, wären sie keine Journalisten von Börsenbriefen.
Ja.
Müssten sie dort nicht arbeiten. Und das habe ich dann, das war dann sehr wichtig, also eigenes Research zu machen und auch zu wissen, dass dort unglaublich viel Insider-Trading und Ähnliches offen oder versteckt immer noch läuft, zu meiner Zeit. Das kann ja heute alles viel besser sein, ich glaube es nicht, aber wer weiß. Ich will da keine Vorwürfe machen. Aber da wusste ich, dass ich in diesem Börsenjournal mir sehr viel Geld sparen kann, indem ich sie nicht lese oder, das habe ich sogar auch mal gemacht, habe ich auch gutes Geld mit verdient, ganz bewusst ausnutze, weil ich ja weiß, wie die so, sozusagen handeln.
Also einfach gegen die Börsenbriefe traden?
Nee, das war anders. Es gab eine bestimmte Strategie, die ist immer noch da, die wurde veröffentlicht und die hatte bestimmte Parameter. Und die meisten Parameter waren natürlich nicht öffentlich, weil das war dann eine Blackbox und dann gab es daraufhin immer die Empfehlungen. Aber wenn du mathematisch ein bisschen begabt bist mit linearer Programmierung und ein paar anderen Dingen, dann kriegst du natürlich, wenn eine Formel viele Variablen hat und du genügend Beispiele hast, dann weißt du natürlich auch irgendwann, wie die Formel funktioniert. Mhm. Und dann habe ich das nachgebaut und konnte das vor denen handeln. Das war auch kein illegaler Insider-Trade, weil ich es ja selber erarbeitet habe. Und da habe ich damals ein gutes Auskommen mit verdient. Da war ich noch am Aufbau und das hat viel Spaß gebracht. Aber irgendwann waren die Volumina dann zu klein und ich konnte es nicht mehr managen.
Werden Trades mittels Algorithmen oder manuell platziert und gemanagt?
Ja, im Regelfall, und das würde ich mal sagen, weit über 90% der Markt beginnt, Entschuldigung, irgendwo in dieser Welt, weit über 90% mache ich immer noch diskretionär, aber das liegt auch daran, dass ich meistens Future handle, das ist eh jeder einzelne relativ großes Stückwerk und man kann mit einer Order sehr viel Geld bewegen. Als ich mal kleine Aktien testweise irgendwo gehandelt habe, habe ich das mit Algos tatsächlich gemacht, die dann bewusst sozusagen ganz langsam die Liquidität in den Markt hineingeben. Aber im Moment und aktuell mache ich quasi alles direkt selber.
Mhm. Welche Rolle spielen News bei Unternehmen beziehungsweise generell Makro-News? Makro-News hast du ja ein bisschen angesprochen für das Makro-Regime, aber für Unternehmen?
Ja, wenn ich eine Aktie habe, dann kriege ich diese News, die werden ja heutzutage automatisch mehr oder minder zugespielt. Von Aktien, da gucke ich mir natürlich schon an, was weiß ich, da sind demnächst Earnings und was haben sie dann geschrieben. Und ich interpretiere das schon. Ich glaube aber nicht, dass ich dort besonders gut bin. Ich glaube, da sind so richtige News-Professionals und auch News-Trader um Klassen besser, als ich es bin. Mhm. Aber es spielt eine Rolle, wo ich dann sage, ja, gut, diese Aktie, da würde ich doch mal verstärken oder ich überlege mal irgendwann einen Verkauf. Aber wie gesagt, ich bin da sehr konservativ und handle da sehr, sehr vorsichtig.
Wie viele Strategien machen in einem Portfolioansatz Sinn? Theoretisch, desto mehr Strategien in echter Edge, desto bessere Rendite und weniger Drawdown, weil sich die Strategien gegenseitig ausspielen, oder?
Ja, das wäre schön, wenn sie wirklich negativ korreliert wären. Also Korrelation heißt die Verbindung, eine Strategie bewegt sich quasi genauso wie die andere. Die meisten Strategien sind aber positiv zueinander korreliert. Das heißt, du musst die Korrelation sozusagen, wenn man es perfekt machen will, packt man die in so eine Matrix und lässt es dann vom Computer optimieren, die verschiedenen Strategien und auch deren Gewichtungen. Und wenn ich jetzt 9 Goldstrategien habe und habe eine Nicht-Goldstrategie, dann ist es natürlich auch ein Ungleichgewicht, dann kann ich nicht alle gleichgewichten. Das heißt, ich muss mir da sehr genau das Ganze anschauen. Die Anzahl der Strategien, es hat von daher nur eine geringere Bedeutung. Ich würde sicherlich sagen, zusätzliche Edges hast du kaum, wenn du wirklich 100 funktionierende oder wenn du glaubst, du hättest 100 funktionierende Strategien, dann noch eine weitere. Ich kenne einen Freund von mir, hat glaube ich 108 Strategien im Moment im Einsatz. Der ist sehr erfolgreich. Also auch ein Quant. Gut, ich glaube, das ist dann aber auch schon das Maximum in dem Bereich, was du da haben kannst. Wir haben im Moment weniger, aber wir werden sicherlich noch ein paar dazu packen. Gerade aktuell sind wir ja sehr fleißig dabei.
Ja. Welche Tätigkeit würdest du konkret empfehlen, um an Strategien ranzukommen, die wirklich statistisch funktionieren? Und wie kommt man an viel Kapital, welches man dann mit diesen Strategien verwalten kann?
Ja, das mit dem vielen Kapital ist schwierig. Du musst halt selber den Erfolg nachweisen und das kannst du nur, wenn du ich sag mal, Belege hast dafür. Das heißt, du musst selber auch sehr erfolgreich sein. Aber das ist ja auch richtig, weil man soll ja auch keinem Unerfolgreichen sein Geld anvertrauen. Deswegen muss man auch die andere Seite des Mandanten dabei immer gut verstehen. Was war der erste Teil der
Frage? Also wie findet man statistisch relevante Strategien?
Statistisch relevante Strategien, ja.
Also welche Tätigkeiten du eben dafür empfehlen würdest, um da ranzukommen? Wie kommst du jetzt an so eine Strategie? Wie kommst du auf die Idee oder wie kommst du an eine bestehende Strategie, die du dann eben dementsprechend anpasst?
Gut, also ich meine Strategieideen, ich denke mir mal, da gibt es zum Beispiel diese Datencenter mehr oder minder wie Quantpedia zum Beispiel.
Ja.
Das kann man einfach kaufen, kostet ein paar hundert Dollar, da hast du, ich glaube 1000 Strategien haben die zwischenzeitlich.
Ja, letztes Mal haben wir geguckt, haben wir 1058 oder so.
Also und davon sind über die Hälfte mit einem Backtest verbunden. Und das heißt, sie sind auch relativ gut beschrieben und qualifiziert. Und dahinter ist immer so ein Link, da kannst du die wissenschaftlichen Papers nochmal 100 Seiten dazu kriegen. Das heißt also, Strategien kriegst du dort ohne Ende und für wenig Geld. Ob die Strategien funktionieren, kannst du sogar prüfen, weil wenn du dir den Code dann anschaust, kriegt man das auch relativ schnell noch raus. Also in dem Bereich muss man da gar nicht viel tun. Ein paar hundert Dollar ausgeben und man hat die alle.
Das klingt jetzt aber so einfach, aber die Wahrheit dahinter sieht ja dann meist etwas anders aus, dass eben nicht, oder fast alle da, die haben mal funktioniert, aber sind es wahrscheinlich jetzt nicht mehr.
Der Punkt ist eben der, was ich ziemlich am Anfang irgendwo erklärt hatte, wie macht man Forward-Tests und ähnliches. Wenn du eine Strategie hast und glaubst an sie und sie ist bestätigt, dann musst du diese Strategie selber nachbauen, also ohne eigene Arbeit geht es in dem Fall nicht. Und dann müsstest du sogar noch einen Forward-Test versuchen auf Basis dieser Strategie. Und dann wirst du sehen, ob die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie auch in der Zukunft funktioniert. Aber das könnte man machen. Wäre wahrscheinlich eine Aufgabe, die uns die nächsten Monate auch mal beschäftigen wird, wenn wir denn die KI dazu überreden können, das 90% der Arbeit für uns zu erledigen.
Wie ermittelst du deinen Stop-Loss? Was sind dabei die wichtigen Kennzeichen? Da kann ich schon eigentlich sagen, Gerd verwendet keinen Stop-Loss. Ich war da auch total geschockt vorher. Ich habe auch mit Johnny im Podcast übersprochen. Ich wusste auch im Podcast, habe ich es noch nicht so ganz verstanden. Erst jetzt, wo ich eben dabei bin, sehe ich das, wie es funktioniert. Das ist eigentlich total einfach. Darf ich es einfach mal in einfachen Worten erklären? Es ist eigentlich wie, wenn du eine Aktie kaufst. Gerd kauft ja den ganzen Kontrakt und bei einer Aktie, wenn du eine ganze Aktie kaufst, setzt du ja auch keinen Stop-Loss. Da ist der Stop-Loss quasi null. Und so läuft das dann in dem Fall. Deshalb hat Gerd keinen Stop-Loss. Wenn sich der Ölkontrakt um 8% nach oben bewegt und Gerd long ist, macht er 8%. Und das ist eben wie bei einer Aktie. Wenn du eine Aktie für 100 Euro kaufst, sie bewegt sich 10 nach oben, machst du 10% bzw. 10 Dollar. Deshalb kein Stop-Loss, weil du in die Vollen reingehst. Alles richtig so?
Ja, wir haben keine Stop-Losses. Und die sind auch im Profibereich nicht so häufig angewandt. Auch wenn alle Bücher und von Heavy Trader immer noch schreiben, man muss die unbedingt haben, Stop-Loss. Nein, das braucht man nicht, wenn man seine Hausaufgaben vorher richtig gemacht hat. Natürlich sehe ich das auch, wenn eine Aktie nach unten geht und so weiter. Aber wie gesagt, das gehört auch zum Spiel. Die geht nach oben. Wir haben auch keinen Take-Profit in dem klassischen Sinne.
Welche Überzeugung von dir hat dir am meisten Geld verdient und welche am meisten gekostet? Also was war dein größter Denkfehler an der Börse und wie hast du ihn korrigiert? Wie trennst du zwischen Geduld und Sturheit einer Position? Okay, sind wieder drei Fragen. Woran erkennst du heute früher als andere, dass ein Invest wirklich außergewöhnlich ist? Also erste Frage, welcher Denkfehler hat dir am meisten Geld gekostet und welche Überzeugung hat dir am meisten gebracht? Okay.
Also ich glaube, der große Denkfehler ist, und da muss man sich regelmäßig wirklich überprüfen, dass man glaubt, man versteht die Börse. Weil das ist wirklich, wenn man mal ein paar Gewinne macht, dann wird man sehr leicht arrogant. Und das ist dann sehr teuer, weil die Börse schlägt zurück. Und die wichtigste Fähigkeit ist dann auch, Demut zu haben. Also man muss wissen, dass man nur aufgrund eines bestimmten Zufalls, in dem Fall vielleicht, wenn man bessere mathematische Verfahren hat oder sowas Ähnliches, diese außergewöhnlichen Gewinne macht, die man dann an der Börse realisieren kann. Und das ist dann auch sehr schön. Und man kann sich auch darüber freuen, man soll sich auch darüber freuen, wenn man dann diese Gewinne hat. Aber die große Gefahr ist eben, sich dann irgendwie für besonders intelligent oder clever zu halten. Und daraus folgt dann meistens große Fehlentscheidungen. Wenn man dann glaubt, ich habe doch recht und die Börse wird sich dann schon morgen so bewegen, wie ich das möchte. Nein, das wird sie nicht.
Dann die Frage, die ist aber auch schon so teilweise beantwortet. Wie trennst du dann zwischen Geduld und Sturheit bei einer Position? Das ist halt die Strategie.
Ja, das ist alles vorgeschrieben. Also es ist auch vorgeschrieben, wann wir rausgehen aus einer Position. Manchmal überprüfen wir das, wenn wir als diese Silbergewinne da waren, da bin ich zum Beispiel vorzeitig ausgestiegen, bei 104, einmal bei 90 oder so. Wir hatten da noch telefoniert.
Ja.
Da konnte man, die Strategie war ja klar, es geht schön nach oben. Und man sah aber bereits am Konfidenzintervall, dass wir schon an der oberen Ecke waren der Steigung. Das heißt, die normale Steigung war in einem bestimmten Bereich. Und wir hatten schon fast alles erreicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann noch mehr steigt, war dann geringer. Und dann konnte man anhand der Vergangenheitsdaten sehen, dass bei bestimmten, als es dann runterging, dass es dann bei bestimmten Bewegungen noch weiter runtergegangen war in der Vergangenheit. Und dann hat man tatsächlich die Strategie frühzeitig abgebrochen, weil normalerweise wäre ich länger in Silber geblieben.
Ich weiß, da war, als wir da im Kino waren, da habe ich ja ein Video von meinem persönlichen Kanal aufgenommen. Das habe ich nie veröffentlicht, aber da hatte ich dich ja auch gefragt zu Silber für dieses Video. Und da warst du auch schon, das war noch bevor der Crash kam,
ja,
warst du auch schon eher so zurückhaltender, was die Silberposition anging. Ich kann es leider nicht mehr aus dem Kopf abrufen, was es da war. Aber da warst du auch eher in die Richtung gestimmt, dass du da...
Nein, wir hatten ja den Gewinn schon gemacht. Du stellst ja fest, dass du normalerweise eine bestimmte Menge von Gewinn hast. Und normal ist es so eine Strategie, Saisonalität, wir folgen, wir wissen, das steigt von da bis da. Wenn aber nun die Steigung schon ganz oben ist, dann gibt es so etwas, das nennt sich, wie gesagt, Konfidenzintervall. Das heißt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit?
CFA-Material, meine Lieben.
Zum Beispiel. Genau, immer fleißig lernen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du dann schon bei 90-95% bist, und wir waren ja schon in diesen Bereichen, dann ist die Chance nach oben einfach geringer als die Chance nach unten. Und die Chance nach unten war viel tiefer als das Ding nach oben. Das heißt also, für mich war dann klar, als dann dieser Schlag kam, habe ich dann auch wie ein Hase feige das Feld verlassen und habe meine Gewinne vom Tisch genommen.
Ja. An dem Tag war ich sogar bei PwC, weil ich da wieder Unterricht hatte. Und dann habe ich dir noch in der Pause geschrieben, habe gefragt, soll ich jetzt nachkaufen? Und meinst du, nee, lieber nicht. da lag es doch richtig mit, weil ich habe dir bei 100 oder so, habe ich dir dann geschrieben, soll ich jetzt kaufen? Jetzt ist doch ein guter Preis. Wie viel Wert legst du auf Saisonalitäten und spielt das eine Rolle in deiner Analyse?
Oh ja, Saisonalitäten ist erstaunlicherweise einer der einfachsten zu verstehenden, einfachsten zu handelnden Faktoren. Und sie funktioniert erschreckend gut. Wenn ich bedenke, wie viel Arbeit wir uns mit allen anderen machen, wir können unser Leben so viel bequemer am Strand verbringen, wenn wir nur Saisonalität haben. Das ist jetzt übertrieben.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, Saisonalität ist sehr simpel. Und wenn du Saisonalität vielleicht noch mit ein, zwei Faktoren verbindest, dann ist es einfach eine wirklich schöne Angelegenheit.
Mhm. Ja. Aber es gibt auch ein paar Herausforderungen in Saisonalität, wie wir heute Morgen da besprochen haben.
Ja.
Ja. Jetzt schaue ich mal, ob wir noch eine richtig spannende Frage hier haben. Wir haben schon das meiste eigentlich gut durchbekommen. Noch eine ganz simple Frage, wie schafft man es mental, solche großen Summen zu bewegen? Du bist nämlich total gelassen. Vor 2 Wochen, da gab es ja eine Situation und da habe ich dich auch gefragt, ob dich das jetzt trifft oder nicht. Aber du bist da total entspannt geblieben, dann waren wir noch Tennis spielen.
Ja, also erstmal noch generell. Also ich finde auch, die Fragen sind von der Qualität her hier hervorragend.
Ja. Habt ihr gut gemacht,
Leute. Habe ich gar nicht so erwartet, dass da auch so viel Kompetenz in den Fragen drin steckt. Nicht in den Antworten, aber in den Fragen. Und ja, ich sehe das mehr als Spiel. Ich sehe das gar nicht. Also wenn ich mir jedes Mal vorstellen würde, weil da ist ja auch mein eigenes Geld mit drin, wie viel ich da jeweils verliere, und das sind ja schon immer Autos bis Häuser, dann, klar, dann würde das einen vielleicht schon ein bisschen triggern. Aber wenn du das als Computerspiel siehst, wo du einfach gegen die, mit die Besten der Menschen antrittst, weil das sind ja schon sehr gute Jungs im Spiel, dann bringt das natürlich riesig Spaß. Da gehört natürlich bei so einem Spiel dazu, dass man auch mal verliert. Und wenn man dann weiß, dass eben so Verluste, die tun schon weh mental, aber wenn du das so häufig schon hattest, dann bist du natürlich auch da ein bisschen abgehärtet, was das anbelangt. Und ich bin nie so empfindlich gewesen wie die anderen, weil ich immer mehr an der Mathematik als an den anderen Sachen oder an der Statistik gehangen habe und mir das immer gar nicht so als Geld vorstellte oder so. Weil ich sehe das zwar auch, weil du siehst ja jeden Tag da diese roten und hoffentlich auch mal grünen Zahlen. Und dann, aber dann weder die Freude ist so groß, was schade ist, aber noch das Leiden ist so groß, was sehr schön ist, wenn das denn mal nach unten. Und es gibt eine Gewissheit, die haben wir immer, we'll all get it back. Das heißt, wir kriegen das Geld immer wieder zurück. Für die Zukunft der Börse und des Produktivkapitals mache ich mir einfach gar keine Sorgen. Ich habe einfach diese innere Gewissheit, dass wir in der Zukunft, in der ferneren Zukunft, sehr, sehr viel mehr Geld haben werden. Und das beruhigt natürlich auch. Und wenn es dann mal runtergeht, wenn wir halt nur noch mehr nach oben gehen.
Du hast, ich habe dich da gefragt an dem Tag, da meinst du, es wird dich mehr stören, wenn dein Hund jetzt was an der Pfote hat?
Ja, das stimmt. Ja, ja, das ist wahr. Ja,
ja. Und zu diesen Extremfällen, bei extremen Verlusten haben wir noch das natürliche Phänomen der Regression zur Mitte. Also
ja, Mean Reversion. Das haben wir am nächsten Tag dann ja auch gehandelt.
Also. Ich meine gar nicht so unbedingt die technische Mean Reversion im Chart, sondern einfach generell im Leben, wenn etwas extrem hoch steigt oder extrem tief fällt, hast du normalerweise die natürliche Regression zur Mitte und das kommt dann schon irgendwie wieder zurück.
Ja.
Zwei sehr spannende Fragen. Ab welchen Parametern würdest du eine Strategie im Markt umsetzen? Ich denke mal, das bezieht sich jetzt auf SQN oder Time im Markt und sowas.
Ja, okay. Also das hier wird jetzt sehr statistisch. Signifikanz über 3. Compound Annual Growth Rate muss auf jeden Fall oberhalb, da es ja overfitted ist, oberhalb von wenn du es annualisiert gehst, oberhalb von 25,2 liegen. Oder, also das ist dann auf den Tag umgerechnet, irgendwie eine Performance von 0,1. Bei 252 Handelstagen im Jahr hast du dann 25,2. Weil dann fangen wir an, Strategien zu handeln. Das heißt aber nicht, dass wir nicht vorher schon die Strategie reinnehmen, um sie zu beobachten. Es gibt dann ja besondere Monate, besondere Zeitkriterien, wo sie vielleicht diese Werte übersteigt, dann handeln wir sie eben nicht immer, sondern nur unter besonderen Umständen. Mhm. Der Drawdown selber, klar, wenn du jetzt so viele Strategien hast, dann ist der, tut der mir ja nicht weh, ja. Weil das geht ja nur darum, wie viel Geld investiere ich denn in eine Strategie und wenn ich jetzt an dem Tag 6 Strategien im Einsatz habe oder sowas ähnliches und dann der Großteil des Kapitals sowieso schon in anderen längerfristigen Strategien gebunden ist, dann kommt da ja gar nicht so viel Geld rein und ein Drawdown würde mich jetzt auch nicht so stark treffen an dem einen Tag.
Ja.
Also, oder an den 4 Tagen, wie auch immer lang die Strategie in dem Fall ist. Das heißt also, von daher ist man da nicht so empfindlich.
Also eigentlich sind es diese ganz normalen, ich nenne es mal Performance-Indikatoren, das muss jetzt nicht unbedingt Drawdown sein, aber du vergleichst ja wahrscheinlich Drawdown zum Benchmark im Vergleich zu CAGR vom Benchmark, von der Strategie zum Benchmark und SQN. Sharpe Ratio, meinst du, ist nicht so deins?
Nein, das ist das Sharpe Ratio auf eine Einzelstrategie, brauche ich mir nicht so stark anzugucken. Das ist im Prinzip das Gleiche, wie ich mit dem Drawdown. Insgesamt leide ich unter dem Drawdown natürlich, wenn meine gesamte Portfolios alle zusammen nach unten gehen. Aber es liegt dann wieder an der Korrelation der verschiedensten Strategien. Eine Einzelstrategie wird nie in der Lage sein, den Drawdown auch nur relevant zu verändern. Das geht gar nicht bei der Anzahl von Strategien, bei der Anzahl von Indikatoren und so weiter. Mhm. Die sind schon, das ist schon korreliert und wir kennen die Korrelationen zueinander. Und wir haben ja auch unsere Grenzen, wie viel wir in bestimmten Sachen investieren. Oder dass wir zum Beispiel, dass wir dann auch das ein bisschen anpassen, wenn ich zum Beispiel höher gehe in den Equities, also in den Stock Markets, in den Aktienmärkten, dann gehe ich auch höher vielleicht in den Staatsanleihen, weil die negativ zueinander korreliert sind. In Wirklichkeit reduziere ich mein Risiko durch ein Mehrinvestment. Mhm. Und das kann man natürlich, dann kann man theoretisch seine Position sehr gut damit abhatchen. Und in der Praxis funktioniert das eben auch.
Eine der letzten Fragen. Was sind für Sie die häufigsten Gründe, einen Trade nicht zu nehmen, obwohl er formal ins System passt?
Ja, es gibt nur wenige Gründe, wenn ein Trade in mein System packt, warum ich ihn dann nicht mache. Ich arbeite
einen habe ich sogar im Kopf.
Sehr roboterartig. Aber ein totaler Regime-Change oder eben sowas wie dieser Krieg jetzt, das sind einfach Dinge, die ja in meinem System nicht drin sind. Da kann das System ja auch nichts dafür, weil wir das nicht als Parameter eingearbeitet haben. Und wenn ich weiß, dass ich das in dem Sinne sogar richtigerweise, weil es ein sehr seltener Parameter ist, nicht eingearbeitet habe, dann weiche ich natürlich von dem System ab. Dann gehe ich dann verzichte ich auch mal auf einen Trade.
Ja. Habe ich auch schon mal gesehen bei dir. Und jetzt auch sehr spannende Frage. Hallo Gerd, nutzt du Machine Learning Systeme, um Strategien auf technischer Ebene zu entwickeln?
Ja, Machine Learning ist jetzt so eine Stufe im AI-Bereich und im klassischen Sinne, ja, wir nutzen das teilweise, aber so in diesem richtigen Learning von der KI sind wir noch nicht so weit drin, wie ich mir das persönlich wünschen würde. Mhm. Also ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir machen werden und ich freue mich darauf. Ich habe da auch wirklich Spaß dran, diese Entwicklung mit voranzutreiben. Aber ich sehe nicht, also im Moment wird es quasi noch nicht benutzt, auch viele behaupten es, aber ich sehe es noch nicht in der Praxis, dass Leute das echt groß einsetzen in diesem Bereich, aber ich würde auf jeden Fall das sehr gerne machen. Wir arbeiten mit verschiedenen Verfahren, ich hatte dir einige schon davon genannt, die wir da machen, um Strategien eben auch zu verbessern, die dann eben über die Regressionsspielchen, die wir da machen, hinausgehen. Aber das echte Machine Learning kann nochmal verbessern. Ich glaube, wir hatten die Zahlen damals im Kopf. Ich glaube, das lineare Regression war, glaube ich, 83% und Machine Learning.
96?
Kann man bis 96, glaube ich. Ja. Also da ist nochmal ein Sprung nach oben, aber es sind ja auch bloß von dem, was wir schon verbessern mit 83, nochmal, sag ich mal, ungefähr fast 20% mehr. Also auf die 83 gerechnet oder 13% auf die 83. Das ist ja nicht so wahnsinnig viel für den Aufwand. Ich bin ja schon froh, wenn wir das Erste erstmal hinkriegen, weil ich weiß eben auch, dass die Kollegen da noch weit von entfernt sind.
Ja, ich habe jetzt hier, ich schaue gerade noch, ob ich einen Favorit habe für die letzte Frage. Das hatten wir schon so ungefähr, ob du glaubst, dass reine technische Models funktionieren. Das hast du schon mehr oder weniger beantwortet. Das ist vielleicht noch ganz gut. Wie unterscheiden Sie zwischen echtem Edge und Overfitting, gerade bei statistischen Mustern wie Seasonality oder historischen Daten?
Ja, also ich versuche natürlich Overfitting herauszufinden, wie viele Kriterien ich für die Entscheidung eines Investments hineinnehme. Und dann besteht immer die Gefahr, je mehr Kriterien du hast, desto mehr kommst du ins Overfitting hinein. Und die anderen Tests sind eben die wir auch schon hier genannt haben. Mhm. Ich mag gar nicht so häufig Walk-Forward benennen und andere Dinge, um herauszufinden, ob ich ein wirkliches Edge habe. Weil auch für uns ist das, was jetzt gerade passiert, relativ neu. Wir haben bisher unsere Performances tatsächlich auch ohne diese mit anderen Robustheitstests sehr gut hinbekommen. Aber ich fürchte auch, wenn wir dabei bleiben würden, würden irgendwann uns andere, vielleicht junge Leute wie du, überholen in dem Bereich. Und das wäre auch leicht möglich, weil einfach die neuen Techniken auch bessere Möglichkeiten haben. Und das wird eine tolle Zeit für uns alle werden, wenn wir diese AI, die sich ja rasend schnell entwickelt in unserem Bereich, erstmal richtig in Einsatz bringen. Aber man sollte schon versuchen, da ein bisschen an der Front zu sein.
Perfekt. Ich denke, damit haben wir doch eigentlich ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind wirklich lange dabei gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, auch für die Zuschauer wurden sehr viele Fragen geklärt. Und dann, ja, vielen Dank.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Und auch danke an die Fragesteller. Fand die Fragen wirklich gut.